Es sind etwa zwischen 60 und 100.000 Franzosen und Belgier hier einmarschiert. Und man hat gesagt, okay, dann nehmen wir uns die Kohle, Stahl und Koks und so selbst.
Sie riegeln den Kohlenpott vom Rest des Reiches ab, führen Pässe ein und drohen mit einer eigenen Währung fürs Ruhrgebiet. Werner Boschmann, Historiker aus Bottrop, erklärt, was dann passiert.
Wir Ruhrgebietler, wir haben da nicht mitgespielt.
Vor allen Dingen die Bergarbeiterschaft, die war gegen die Franzosen.
Erinnerte sich der Zeitzeuge Wilhelm Pöhler.
Weil die Franzosen die ganzen Kohlen rausschleppten und vor allen Dingen die Deputatkohlen von den Bergleuten auf offener Straße beschlagnahmen taten. Da mussten die Bergleute sich bei Nacht und Nebel die Kohlen von der Zeche holen, damit sie was zu brennen hatten.
Der damalige Reichskanzler Wilhelm Kuno ermutigt die Menschen im Ruhrgebiet zum passiven Widerstand. Doch da gibt es noch Klärungsbedarf, so die Historikerin Barbara Müller.
Man hatte keine Vorstellung davon, was ein passiver Widerstand ist.
Die Beamten erhalten als Erste eine Einführung.
Und denen hatte man gesagt, wenn es zu einer Abtrennung des Gebietes kommt, dann erwarten wir Widerstand. Und zwar, dass ihr die Befehle nicht befolgt. Und dass ihr auf eurem Posten bleibt, bis ihr gewaltsam gezwungen werdet.
Beamte lassen Akten verschwinden, Arbeiter und Angestellte organisieren Streiks und Sabotageaktionen.
Die haben dann die Schilder von den Bahnhöfen abgeschraubt. Das heißt, die Franzosen wussten überhaupt nicht mehr, wenn sie mit Zügen irgendwo herkamen, wo sie da halten sollten.
Auch der Abtransport von Kohle und Stahl wird verhindert. Ingrid Portmanns Großvater war Stellwerksmeister und an den Aktionen beteiligt.
Die hatten dann die Weichen verstellt, die Eisenbahnzüge, die wichtig waren, irgendwo hingeschoben, wo die Franzosen die für längere Zeit nicht hätten bewegen können.
Dann müssen sich die hereingelegten Franzosen auch noch Spottlieder anhören.
Franzmann nimmt sich Eisenbahnen, ach, was muss er sehen, ach, was muss er sehen. Hilft kein Bitten, keiner Mahnen, Züge bleiben stehen.
Aber wer wie Ingrid Portmanns Großvater bei Sabotageaktionen erwischt wird, muss das Ruhrgebiet verlassen.
Und zwar ist mein Großvater dann erst abtransportiert worden mit mehreren Eisenbahnern aus der Gegend. Und am Nachmittag kamen die Franzosen nochmal und haben dann die ganze Familie abgeholt.
Sie werden ausgewiesen. Im Ruhrkampf mischen immer häufiger radikale politische Gruppen mit und bald gibt es Tote auf beiden Seiten. Dazu kommen Ausschreitungen und Plünderungen, denn die wirtschaftliche Lage, besonders im Ruhrgebiet, wird immer schlechter.
Es gab Hungeraufstände in Duisburg. Da sind Leute auf die Straße gegangen, es sind auch einige dabei umgekommen. Die haben versucht, Lebensmittelgeschäfte zu stürmen. Ja.
Angesichts der großen Not gibt die Reichsregierung unter dem neuen Reichskanzler Gustav Stresemann im September 1923 den passiven Widerstand auf. Und im Juli 1925 beginnt die Räumung des Ruhrgebiets.
Die Rakete der Freiheit, wir erheben uns.
Der Ruhrkampf und der passive Widerstand der Menschen im Revier machen weltweit Schlagzeilen.
Ich habe bei der New York Times nachgeguckt, fast jeden Tag irgendwas von Ruhrgebiet, von Orten, von Dorsten, von Gladbeck. Das heißt, es war eine Situation, die man so in dieser Form noch nie erlebt hatte und die spielte hier.